Und was war bei euch heute im Adventskalender?
Oh Gott.
Das Problem ist, dieser wunderbare Titel Adventskalender, den hatten wir eigentlich schon für diese Folge geplant, 2 Wochen im Voraus. Und dann musste ich nach dem Spiel lesen auf ran.de, dass sie genau diesen wunderbaren Wortwitz, der meinem genialen Gehirn entsprungen ist, dass sie mir den einfach geklaut haben. Und dadurch muss diese Folge jetzt natürlich anders heißen. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, sie trotzdem noch einmal hier vorwegzunehmen. Also damit, soll es das auch gewesen sein. Und wir starten rein in eine weitere Folge Ballhawks.
Ballhawks.
The ball is caught! Game over! Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich bin wieder zurück und endlich mal wieder ein bisschen vernünftige Moderation hier nach 2 Folgen ohne die Stammstimme. Nein, also ich wurde geradezu ideal vertreten. Max Länge und Tobi haben das hervorragend gemacht. Tobi ist heute auch wieder dabei, also erstmal moin an der Stelle.
Hallo, hallo.
Und mit dabei ist auch der Jonas.
Moin, moin.
Genau, nach so viel Selbstbeweihräucherung kehre ich jetzt auch auf den Boden der Tatsachen zurück und freue mich, mit euch jetzt hier über das Spiel gegen die Philadelphia Eagles zu reden und vor allen Dingen auch über das Spiel gegen die New York Giants, das am kommenden Sonntag vor uns steht. Heute also wieder eine schöne Doppelfolge dem späten Spiel des Seahawks geschuldet. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal zu den News und dann starten wir rein.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu vermelden, obwohl wir jetzt relativ spät in der Woche aufnehmen, am Donnerstag. Defensive End Carlos Dunlap hat sich eine Fußverletzung zugezogen gegen die Eagles, soll aber wohl nichts Ernstes sein. Und der Einsatz am Sonntag steht wohl auch noch so ein bisschen auf der Kippe. Also er soll vielleicht spielen können, da weiß man noch nichts Genaueres. Auf jeden Fall Daumen drücken, weil Dunlap definitiv großer Faktor im Pass Rush der Seahawks. Running back Chris Carson, der im Spiel gegen die Eagles das erste Mal wieder dabei war, wirkte auch noch so ein bisschen, er wirkte zwar schon wieder bei 100%, wurde aber sehr häufig auch wieder rausgenommen. Carlos Hyde hat einige Snaps gesehen und jetzt fühlt sich Carson so ein bisschen, das englische Wort ist sore, so die richtig gute Übersetzung gibt es nicht, aber wir haben eben schon so ein bisschen drüber geredet, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Zwicken, kleine Verspannung, kleiner Muskelkater, sowas in die Richtung, also sollte aber wieder fit sein am Sonntag. Interessant, aber falls es doch wieder was Ernstes sein sollte, Rashad Penny, unser ehemaliger First-Round-Pick, steigt diese Woche wieder ins Training ein. Nach langer Verletzungshistorie ist er jetzt endlich wieder bereit, bei den Seahawks mitzumischen und wird dann hoffentlich auch in Richtung Playoffs wieder so ein bisschen für Entlastung sorgen können und den Stand jetzt relativ gesunden Running-Back-Raum trotzdem bereichern. Und ja, wie gesagt, falls dann mit Carson doch wieder was sein sollte, auf jeden Fall keine schlechte Sache, dass Penny wieder einigermaßen fit ist. Ja, eine weitere News. Special Teams Coordinator Brian Schneider ist zurück. Er hatte aus persönlichen Gründen gefehlt. Was genau jetzt da vorgefallen ist, weiß man, glaube ich, nicht. Ist jetzt aber wieder beim Team und wird da jetzt wieder seine Aufgabe übernehmen. Special Team so konstant wie nie zuvor, hat Carol gesagt. Also scheint da irgendwas richtig zu laufen. Da kann man nur die Daumen drücken, dass das dann auch so weitergeht. Und jetzt steht hier in den News noch DK Mandalorian. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt in die News umwandeln soll. Wer hat das da reingeschrieben?
Das habe ich da reingeschrieben.
Einmal kurz ein Statement. Genau, was hat das zu bedeuten?
Ja, es ist die Anspielung. Der Defense-Coordinator der Philadelphia Eagles ist ja vor dem Spiel zu DK Metcalf gegangen und hat ihn so ein bisschen so halb gelobt. Also hat gesagt, dass er ja so ein bisschen wie Megatron, also Calvin Johnson, wenn mit dem er früher zusammengearbeitet hätte, aber er wäre noch nicht ganz da. Das hat dann DK Metcalf genutzt, um à la Michael Jordan sich ein weiteres Chip auf seine Schultern zu packen und hat ein Riesenspiel bei den Philadelphia Eagles gemacht. Pete Carroll hat er auf die ganze Geschichte dann in der Pressekonferenz vor 2 Tagen gesagt, dass der Vergleich mit Megatron, das ist ja jetzt auch schon ein Vergleich aus der Vergangenheit, warum man nicht eher The Mandalorian nennen würde, das wäre wenigstens aktuell. Und dann ging recht schnell DK Mandalorian durch die sozialen Medien statt DK Metcalf. Und ich finde es eigentlich auch ein ziemlich treffender Vergleich, wer die Serie kennt, weil DK scheint wirklich genauso überzeugend zu sein, gute Kräfte zu haben, wie halt unser Mandalorianer.
Unser Mando, gut. Dann hätten wir das und wollen dann direkt einsteigen ins Recap zum Spiel gegen die Eagles, denn das ist der Weg. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey, der Rückblick.
Ja, und da will ich jetzt endlich mal meine Stimme etwas schonen und frag euch direkt mal nach eurer Einschätzung zum Spiel ganz allgemein. Jonas, fang du mal an. Was hältst du vom Spiel, beziehungsweise was hast du vom Spiel gehalten? Hast du es live gesehen? Wie hast du es verfolgt?
Also ich habe es live gesehen, weil ich für die Website nicht die Preview, sondern die Review, die Recap geschrieben habe. Sprich, ich habe es mir in voller Länge angetan und es war so eine Mischung aus beidem. Also so richtig Puls hat man nicht entwickelt, weil man nicht so das Gefühl hätte, okay, die Seahawks schenken es jetzt her. Auf der anderen Seite war es teilweise schon etwas, ja, schwierig, sag ich mal, weil die Seahawks waren aus meiner Sicht wieder so ein bisschen zu lieb. Also es war ganz klar ein Gegner, den man hätte deutlich schlagen müssen. Was am Ende dabei rausgekommen ist, war ja so ein Mittelding, gerade was die Offensive angeht, wo es teilweise so Sequenzen gab. Ich erinnere mich an den ersten Quarter, wo wir uns wahrscheinlich alle mehrfach an den Kopf gefasst haben, gerade was das Thema Fourth Down angeht, Thema Game Management. Im ersten Quarter zwei Timeouts zu verbrennen, um dann nachher jeweils den vierten Versuch mit einem kaputten Screen Pass und einem Sack den Ball, also Turnover und Downs, herzugeben. Das war teilweise schon ziemlich schwer mit anzusehen und alte Muster, die man eigentlich gerne der Vergangenheit zuordnen möchte. Sonst haben sie es souverän runtergespielt, waren mir aber wieder zu lieb.
Ja, also ich denke auch, man hat die Eagles da doch sehr nicht wirklich rankommen lassen, weil es war ja bis zu dieser komischen Hail Mary am Ende war es ja doch trotzdem deutlich. Also am Ende der Endstand 23-17 war ja lange Zeit auf jeden Fall eine klarere Nummer. Aber es war schon irgendwie ein zähes Spiel. Also es war nicht schön anzusehen. Ich habe es mir auch live gegeben, tatsächlich das erste Nachtspiel diese Saison, das ich ganz geguckt habe. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Mensch, das hat sich gelohnt. Also du hast recht, kein Herzkasper, irgendwie im Gegenteil. Also man hatte zu keinem Moment wirklich die Angst, okay, das könnte noch kippen oder das geben die Seahawks aus der Hand. Aber andererseits war das Spiel des Seahawks auch einfach nicht schön. Also das war halt so, ja, okay, wird man jetzt wohl gewinnen, aber ja, es war jetzt wenig, was man mega positiv hätte hervorheben können. Aber trotzdem wollen wir das natürlich versuchen. Und ich würde sagen, Tobi, fang du mal an und erzähl uns mal, was für positive Aspekte du aus diesem Spiel mitnehmen würdest.
Ich würde weiterhin voranführen, die Seahawks Defensive. Du sagtest ja, bei 17 Punkten, die Philadelphia Eagles gehalten. Es ist dann der Herr Mary am Ende, wodurch dann nochmal ein Onside-Kick kommt und das nochmal irgendwie so künstlich spannend gemacht wird. Aber die Defensive war durch die Bank weg eigentlich ziemlich überzeugend, hatte vor allem zum Spielbeginn eine Reihe Three and Outs, hat die Eagles bis zum Hail Mary bei etwa 250 Yards gehalten. Also der Trend der Defensive geht halt klar nach oben. Ob aber die Philadelphia Eagles Offensive da der Maßstab ist, den man da anlegen muss, das soll dann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke eher nicht, denn auch wir hatten in der Preview-Folge auch über Philadelphia Eagles und Carson Wentz geredet und ja, es hat sich da ja irgendwie alles bestätigt, bezeichnet diese Interception, die er auf Quandre Diggs wirft.
Ich glaube, die NFL hat ihn sogar noch gemobbt dafür. Ich glaube, die NFL hat auf ihren offiziellen Kanälen sogar so ein Video davon gepostet und dann haben sie daneben geschrieben, Carson Wentz throws a dart on wide open Seahawks Defender oder irgendwie sowas. Ja. Also selbst die NFL nimmt ihn nicht mehr ernst. Ja, das ist also schon traurig irgendwie.
Diggs hat da die Busted Coverage ausgenutzt und hat einfach in der Endzone das Ding runtergepflückt, könnte man sagen. Also das war wirklich, also da gibt es für mich auch eigentlich keine Argumente mehr, warum der noch Starting Quarterback ist bei den Eagles, aber das soll halt deren Problem sein. Aber ja, also die Defensive entwickelt Druck, die Defensive scheint in der Coverage irgendwas gefunden zu haben, was diese Unit nach vorne bringt. Und die wirklichen Maßstäbe und schweren Gegner werden dann noch kommen. Cardinals war zum Beispiel ein Spiel, wo der Gegner offensiv für mich stärker war, wo es dann auch in Ordnung war. Und ich hoffe, dass es wirklich so eine erhoffte Trendwende ist. Jetzt kommen ja noch einige dankbare Gegner in Zukunft. Aber dass man für die vermutlich stattfindenden Playoffs mit Seahawks-Beteiligung dann auch gewappnet ist.
Ja, also die Defensive, würde ich auch sagen, hat sich schon verbessert. Jonas, was sagst du zu Jamal Adams? Der wurde ja häufig kritisiert für seine Schwächen in der Coverage. Wie hast du ihn im Spiel gegen die Eagles gesehen?
Also wer das in der Recap nachliest, der sieht oder die sieht, dass ich ihn als einen der Hauptdarsteller da drin hatte, weil er schon gefühlt so für mich das erste Spiel hatte, wo er so ein bisschen gezeigt hat oder ansatzweise gezeigt hat, was seine Qualitäten sind, wenn er fit ist und wenn er gut in der Defense integriert ist. Er wurde ja teilweise schon so ein bisschen als Bust abgestempelt, was ich nicht verstehen kann, weil er einfach verletzt war länger und sich halt nicht ins System hat einspielen können. Und jetzt sieht man, wie gesagt, diese Ansätze. Alleine, wenn man auf den Statistikbogen schaut, der hatte am Ende 9 Tackles, einen Sack, einen Tackle for Loss und 2 Quarterback-Hits. Und das ist für mich schon so ein Indikator, wie er halt spielt, was halt so sein Charakter ist. Er ist halt unheimlich aggressiv, gerade an der Line of Scrimmage, spielt da mehr so, gar kein Safety für mich, sondern eher so ein Linebacker-Typen. Und da gab es dann eine Szene, also sein Sack gegen Carson Wentz, die so typisch für ihn ist, wo er wirklich ungeblockt um die Ecke geschossen kommt und Carson Wentz hinten schön in die Beine fällt und ihn zu Boden bringt. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir von ihm sehen wollen. Und eine Sache, wo er dann sich, angelegt, will ich nicht sagen, so ein bisschen sich mit den Journalisten in der Pressekonferenz geneckt haben hat, war die Tatsache, dass ihm ja vorgeworfen wird, dass er nicht so richtig in der Coverage spielt oder nicht so gut in der Coverage spielt. Und da hatte ich so ein bisschen ein Auge drauf geworfen, auch mal speziell in dem Spiel gegen Philadelphia jetzt. Und da hat er es einfach, wirklich solide gemacht. Klar kann man dann immer noch in Frage stellen, wie gut war jetzt die Offense, gegen die er da gespielt hat, beziehungsweise wie gut waren die Receiver. Aber sonst hat er es eigentlich gut gemacht. Super, super Leistung. Einmal hat er den Tight End der Eagles, Dallas Goedert, ein bisschen offen stehen lassen und da so ein bisschen die Coverage verlassen. Und der hat dann auch direkt einen Ball gefangen. Aber sonst war er in dem Bereich eigentlich fehlerfrei.
Ja, also seine Coverage-Leistung war in Ordnung, würde ich sagen. Ich glaube, du hast angesprochen, eine Geschichte war nicht ganz so sauber, aber insgesamt war es in Ordnung. Aber man muss schon sagen, dass er schon krass bevorzugt im Pass-Rush eingesetzt wird. Also auch wenn man sich bei Pro Football Focus seine Grades anguckt, Pass-Rush-Grade 85,4 ist damit natürlich auf Platz 1. Unter den Safeties, Coverage allerdings nur 50,8, das ist Platz 71. Also das ist schon eine krasse Diskrepanz, die man bei Adams hat. Und wäre auf jeden Fall schön, wenn das alles so ein bisschen ausgeglichener wird, wenn man ihn dann auch als feste Säule in der Secondary hätte. Und dafür würde ich dann auch ein paar Blitzes weniger in Kauf nehmen. Aber an sich ist es schon eine ganz interessante Waffe, die Seahawks so auch eigentlich noch nicht hatten. Cam Chancellor damals hatte trotzdem bei weitem nicht diese Athletik, um im Pass-Rush so ein Faktor zu sein. Also wenn man eben auf Gegner trifft, die man mit dem Blitz gut schlagen kann, und die Eagles sind so ein Team, weil Wentz mit dem Druck auch irgendwie nicht umgehen kann, dann ist es sicherlich von Vorteil, aber man muss eben aufpassen, dass man es nicht übertreibt, wie es die Seahawks diese Saison ja auch schon schmerzlich bemerken mussten.
Ja, wurde dazu noch ganz kurz einhaken, eine Tatsache, dass ich hatte gestern die Pressekonferenz von Jerron Reed gesehen, den Defensive Tackle der Seahawks, der auch nochmal auf Jamal Adams angesprochen wurde und der dann auch nochmal was gesagt hat, was wir als Zuschauer jetzt vielleicht nicht so sehen, was halt auch eine der Qualitäten von Jamal Adams ist, was dann vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt wird. Der bringt natürlich auch abseits des Platzes jede Menge Energie und das betonte Reed dann auch nochmal. Also er sagte, er hätte selten mit einem Spieler zusammengespielt, der dich mental an der Seitenlinie so pusht und dazu antreibt, dass du wirklich derjenige bist, der dann das nächste Play machen kann. Also der ist scheint ein unheimlich guter Motivator zu sein, gerade was seine Teamkollegen angeht. Und das ist vielleicht so eine Qualität, die man jetzt auf dem Spielfeld nicht sieht, gerade in den Plays, aber die für mich auch auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Also so einen Charakter dann an der Seitenlinie zu haben, das kann gerade in engen Situationen, glaube ich, extrem wertvoll sein, wenn er dann nochmal seine Mitspieler richtig pusht. Und auch deshalb haben sie ihn, glaube ich, nach Seattle geholt.
Ja, mit dem Maßstab der zwei Erstrunden-Picks, der teure Preis unter anderem für Jamal Adams. Es wird ja immer schwer, diese Erwartungshaltung. Es ist wie bei Fußball, wenn ein Fußballer eine riesen Ablöse zahlt, die kann man doch quasi kaum einspielen. Und da muss man vielleicht mal versuchen, so ein bisschen wegzukommen, ohne das Front Office da jetzt irgendwie in Schutz zu nehmen. Aber diese Sachen abseits des Platzes, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, aber es ist halt immer schwer zu quantifizieren, vor allem von außerhalb. Man kann da vielleicht so ein bisschen Beobachtungen machen und jeder, der Teamsport gemacht hat, weiß halt, dass genau sowas halt irgendwie wichtig ist, dass du so einen hast, der mitreißt. Problem ist nur, wenn er in Coverage jetzt so stark abfallen würde und immer wieder spielentscheidende Fehler machen würde, beispielsweise hat er gegen die Bills ja ein sehr schlechtes Spiel gehabt, dann schlägt das aber auch gerne um, wenn man dann so einen hat, der so eine große Klappe hat und da ist aber dann überhaupt nichts mehr hinter. Das ist dann vielleicht auch bei so alternden Kapitänen oder sowas dann ein Problem. Dann kann das auch in die andere Richtung gehen. Aber da Max auch schon die Pro-Football-Focus-Note in Coverage angesprochen hat, mit etwa 50 war das, glaube ich, hat es gesagt. Er hat jetzt im Spiel gegen die Eagles eine 71,3 in Coverage und war bester Seahawks-Spieler. Und das ist das, worauf ich mich dann jetzt eher stürzen wollen würde, dass er in Coverage jetzt ein gutes Spiel hatte und hoffe, dass er da auch diese Umkehr macht wie die gesamte Defense und dass er viel als Blitzer eingesetzt wird. Das ist ja eigentlich diese Variabilität, die ich mir oder die man sich ja auch erhofft hatte, als er geholt wurde. Und wenn man jetzt bei der Coverage mal die Leistung ein bisschen hochschrauben würde und ihn aber als Matchup-Waffe oder Blitzwaffe irgendwie im Team hätte, ist es am Ende schon eine gute Ergänzung. Aber so ein abschließendes Urteil zu Adams würde ich mir dann auch noch nach ein paar Spielen oder nach der Saison lieber mal in Ruhe bilden, als jetzt frühzeitig als Bust oder irgendwas abzustempeln. Das gefällt mir generell nicht so richtig.
Ja, das ist auf jeden Fall Quatsch. Zumal man ja gesehen hat, dass es drauf war. Der ist ja jetzt kein Rookie, den die Seahawks dieses Jahr gepickt haben, sondern man hat ja definitiv eine gute Sample Size von den Jets. Und da hatte er ja auch seine Stärken nicht nur im Pass Rush, sondern war auch gut darin, eben besonders Tight Ends auch in Man-Coverage zu nehmen. Vor allen Dingen dann eben auch gute Tight Ends, die ja mit den Linebacker dann eben überfordert gewesen wären. Und sowas brauchen wir definitiv und das darf er dann auch gerne in Zukunft stärker beweisen. Aber ja, ich bin auch noch weit davon entfernt, ihn als Bust zu bezeichnen. Ich denke, wenn seine Coverage sich jetzt ein bisschen stabilisiert, gerne auch, wie gesagt, zu Lasten seiner Blitze. Also das kann gerne ein bisschen weniger werden, wenn er dafür ein bisschen stabiler wird. Und kann man gespannt sein, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wenn wir uns jetzt einmal in Richtung Offense bewegen, was habt ihr da noch für Takes? Wer hat euch da gut gefallen, wer eher nicht so? Jonas, fang du mal an.
Ja, Tobi hat so ein bisschen angedeutet soeben schon. Da ist natürlich DK Mandalorian aka Metcalf zu nennen, der seinen Streak, nenne ich es mal, in Philadelphia weiter ausgebaut hat und sich nach seinem Rookie-Playoff-Rekord im Januar gedacht hat, 160 Yards gegen die Eagles, das toppe ich locker und lege bei 10 Catches einfach mal 177 Yards hin. Das war schon sehr beeindruckend. Vor dem Spiel haben ja viele Experten auch, ich will nicht sagen geungt, aber gesagt, ja, wie wird er sich gegen einen weiteren guten Cornerback in Darius Slay durchsetzen? Und die Antwort hat er vielleicht auch angetrieben durch Jim Schwartz, den Defensive Coordinator der Eagles, auf den Platz gegeben und hat Darius Slay drei Euro ins Phrasenschwein wie ein Schuljungen aussehen lassen. Also was der teilweise für Bälle gegen ihn gefangen hat, das war schon echt, echt beeindruckend. Obwohl Slay wirklich eng an ihm dran war, hat er eigentlich gefühlt mit ihm gemacht, was er wollte. Das hat man dann auch gemerkt, weil ich glaube, es war das zweite oder dritte Play, da hatte DK schon irgendwie zwei Catches und hat schon so ein bisschen mit ihm gespielt, und beim dritten Play ist dem Slay dann irgendwie die Hutschnur hochgegangen und dann sind sie sich so ein bisschen ins Gehege gekommen und dann hat er ihn nachher noch so ein bisschen geschubst und hat sich dann für die Eagles direkt eine Personal Foul Penalty eingefangen im ersten Quarter und war dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, eingeschüchtert will ich nicht sagen, aber vorsichtiger, und hat sich dann teilweise echt die Finger an Metcalf verbrannt. Was der da auf den Platz gebracht hat, das war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, Metcalf jetzt Nummer 1 Receiver der ganzen Liga in Receiving Yards. Ich glaube, irgendwie 1048 oder so müssen es sein. 38, genau. Also er hat jetzt tatsächlich die 1000 geknackt und führt die gesamte Liga in Receiving Yards an. Vor Leuten wie Tyreek Hill, Terry McLaurin oder auch Travis Kelce. Also auf jeden Fall eine krasse Leistung in seinem zweiten Jahr. Trotzdem muss man sagen, einen Touchdown hat er gedroppt, den muss er haben. Also da gibt es auch eigentlich keine Entschuldigung für, den darf man definitiv fangen. In der Situation war es jetzt nicht schlimm, weil, wie gesagt, das Spiel war jetzt nie irgendwie in Gefahr, den Seahawks zu entgleiten, aber solche Dinge dürfen halt nicht mehr so oft vorkommen, beziehungsweise ja idealerweise gar nicht. Und ich denke mal, das wird ihn auch gewurmt haben, das wird auf Tape auf jeden Fall auch ein Thema gewesen sein in den Meetings, und da kann man hoffen, dass er diese kleine Schwäche, die er ja auch im College schon gezeigt hat, dass er die so ein bisschen abstellt. Aber ja, ich bin da ganz optimistisch, dass er sich weiterentwickelt. Auch seine Routen, sein Route Tree ist ja auch enorm gewachsen. Also seine 10 Receptions sind auch auf sehr unterschiedliche Arten zustande gekommen. Also die Kritiker, die ihm vorgeworfen haben, dass er irgendwie nur 1, 2, 3 Routen laufen kann, die dürften dann auch so langsam mal verstummen. Und die einzige Frage, die sich mir stellt, was ist mit Tyler Lockett? Also gefühlt, weiß ich nicht, wenn Metcalf so ein Spiel hat, ist Lockett ja völlig abgemeldet. Weiß ich nicht, Tobi, machst du dir da ein bisschen Sorgen oder glaubst du einfach, dass die Anzahl an Pässen, die Wilson wirft, einfach nicht für zwei gute Receiver reichen?
Oh Gott, nee, da möchte ich ja gar nicht mit anfangen mit der Thematik, ob wir quasi zu wenig passen würden. Aber um Tyler Lockett mache ich mir eigentlich so wenig Sorgen. So das beste Beispiel für, wie Tyler Lockett dann halt auch explodieren kann, ist ja das Hinspiel gegen die Cardinals, wo er dann über 200 Yards fängt. Ich glaube halt nicht, dass er irgendwie in einem Leistungstief steckt. Vielleicht bekommt Metcalf da aktuell mehr Bälle, aber Lockett hat halt immer das Potenzial, komplett zu explodieren, und da mache ich mir um Tyler Lockett irgendwie auch aufgrund seines Wesens da irgendwie wenig Gedanken, da ich weiß ja nicht mehr genau, von wem ich den Interview-Schnipsel diese Woche aufgeschnappt hatte, aber Tyler Lockett hat sich ja wohl auch überhaupt nicht darüber beschwert, dass er irgendwie weniger Targets bekommt oder sonst was, sondern für ihn ist halt wichtig, dass die Seahawks gewinnen und einige Wide Receiver, und ich glaube sogar, dass Metcalf könnte auch in diese Kategorie rutschen, haben ja schon ein gewisses Ego und könnten, wenn sie nicht so richtig gefüttert werden, dann vielleicht auch ein bisschen zickiger werden. Und da mache ich mir bei Lockett irgendwie wenig Sorgen. Und sollte es in dieser Saison sein, dass eventuell ein Metcalf nochmal komplett aus dem Spiel genommen wird, was mehr als schwer wird, dann haben wir Lockett und dann kann der die Offense nach vorne bringen. Da habe ich keine Sorgen drum. Zum Matchup gegen Slay hätte ich aber noch ein paar Werte, die ich anbringen wollen würde. Also tatsächlich ist Slay in den meisten Snaps gegen Metcalf gegangen, was wir auch in der Preview so ein bisschen überlegt hatten, ob er da mitgeht oder ob man das sich überhaupt erlauben kann gegen Lockett. Und in Coverage oder im Duell gegen Slay hatte Metcalf 11 Targets, 8 Catches für 158 Yards und 27 Yards nach dem Catch. Also man kann, glaube ich, hier sagen, dass er Slay ziemlich dominiert hat und damit eigentlich auch wieder, also ist jetzt für mich nicht einer der absoluten Top-Cornerbacks, aber Metcalf kann sich eigentlich gegen jeden durchsetzen, ist immer zu großen Spielen in der Lage. Und jetzt mal so ein bisschen abseits von den Zahlen von Metcalf, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, also es geht mir zumindest so, dass das so Oldschool Seahawks-Vibe so ein bisschen hat, weil Richard Sherman war ja auch immer einer, der hat sich immer irgendwelche kleinen Sachen gesucht, an denen er sich dann hochziehen konnte oder hat auch so ein bisschen Mindgames mit den Gegnern gespielt, und bei Metcalf sieht man das irgendwie in den letzten Wochen auch immer mal wieder, dass irgendwelche Gegenspieler gegen ihn auch immer durchdrehen, also der scheint auch irgendwie Trash-Talk-mäßig einiges drauf zu haben. Dann hatte ich ja angesprochen, die Geschichte mit dem Defense-Coordinator der Eagles, der sucht sich immer so Motivation daraus, um es dann irgendwie allen zu zeigen, und er zeigt es denen dann auch noch und so. Das hat irgendwie für mich so richtig alte Legion of Boom oder was auch immer Vibes. Das gefällt mir irgendwie richtig gut. Ich weiß nicht, ob er dazu auch irgendwie eine Meinung hat. Würde ich nur einfach mal loswerden, dass, ja, also Metcalf mausert sich schon so zu meinem Lieblingsspieler bei den Seahawks. Also kann man nicht anders sagen.
Also ich würde sagen, solange es nicht in die andere Richtung abdriftet und Trash-Talk und Provokation dazu führen, dass ihm auch mal die Hand ausrutscht, ist alles gut, würde ich sagen, weil zum Beispiel gegen Slay habe ich nicht ganz verstanden, warum die Flagge dann nur gegen die Eagles geflogen ist, weil Metcalf eigentlich genauso handgreiflich geworden ist. Ja. Da hatten wir eigentlich Glück, dass wir da die 15 Yards bekommen haben. Von daher muss man da vielleicht höchstens ein bisschen aufpassen, dass er es, wenn er diesen Weg gehen will, diesen Weg der Provokation, dass er es dann so intelligent macht, dass es halt nicht gegen ihn verwendet wird, weil sowas, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Also ich glaube, die Eagles haben zweimal nacheinander sogar 15 Yards Strafe bekommen. Beim zweiten Mal hat einer der Defensive Lineman, glaube ich, Metcalf noch, als das Play schon abgepfiffen war, geschubst von hinten. Natürlich total blöd für die Eagles. Ich glaube, hier Leonard Scholz hat sich auf Twitter auch ordentlich darüber geärgert, über diese Disziplinlosigkeit, und so würde es mir genauso gehen. Also wenn ich mal sehe, dass Metcalf da die Hand ausrutscht und wir dadurch irgendwie eine blöde Strafe kriegen, dann ist er bei mir für den Tag auf jeden Fall auch ganz schnell unten durch, weil sowas kann ich nicht leiden. Und darum, wie gesagt, also wenn das intelligent macht und schlau macht und smart ist dabei, kann er gerne ein bisschen Trash-Talk betreiben, aber bitte alles im Rahmen und nicht unfair. Also sollte schon stilvoll bleiben wie bei Sherman. Das war immer witzig mit anzusehen. Ja. Aber ja, alles im Rahmen.
Um die Brücke auch nochmal zu Sherman zu schlagen, da gibt es irgendwie das Spiel, das ist auch schon einige Jahre her, ich glaube gegen die Titans, da hat Sherman ja, glaube ich, ab Spielbeginn einfach drum gebettelt, eine Ejection zu kassieren. Da hat er immer wieder provoziert, hat die Schiris angebrüllt und so. Und da, das war dann aber schon so eine Zeit, wo es alles schon wieder so ein bisschen gekippt ist mit diesem Provozieren und diese Attitude, die diese Legion of Boom beispielsweise hatte. Und genau das, wie du sagst, möchte ich bei Metcalf halt auch nicht sehen, keine Disziplinlosigkeiten oder sowas. Ich glaube aber auch, die beste Provokation neben Trash-Talk sind am Ende einfach Catches, Yards und Touchdowns, und das bringt er ja aktuell auch. Also eigentlich hat er es ja niemals nötig, so in die Köpfe der Gegenspieler zu gelangen, aber ist eigentlich immer wieder ganz witzig, wenn man es dann so von außen mal sieht, dass da den Gegenspielern die Sicherung durchbringt, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen, ihn irgendwie zu covern.
Ja, also ich sag mal so, die Gefahr in dem Sinne sehe ich eigentlich nicht. Weil ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Metcalf ist 23, sprich A, wird er älter, und B hat er, glaube ich, er hat mit Russell Wilson und auch mit Pete Carroll, glaube ich, zwei Leute an seiner Seite, die da gut intervenieren können, beziehungsweise ihn dann auch so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen. Und deshalb denke ich nicht, oder bin ich davon überzeugt, dass es nicht ausarten wird, also dass er nicht irgendwie, ich sag mal, auf ein Antonio Brown Level oder so sinkt. Deshalb bin ich da eigentlich schon, was die Voraussetzungen angeht, nicht so negativ, dass ich sage, okay, da würde ich jetzt eine Tendenz sehen. Klar ist es immer so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, wie viel ist jetzt noch erlaubt und wann kippt das Ganze, aber ja, so sehe ich es im Moment nicht. Deshalb, ja, schauen wir uns das einfach mal an. Aber er liefert Leistung ab. Also bisher hat er zwar teilweise ein großes Mundwerk und liefert das, unterstreicht das mit Leistung. Und von daher bin ich da relativ zufrieden, aus Fansicht.
Ja, nee, ich meine doch nur, weil er ne, auch im Laufe der Saison schon mal gegen Ramsey so ein bisschen, gegen Stephon Gilmore wurde dann ja auch eine handfeste Prügelei der beiden Teams draus, aus dem Duell zwischen den beiden. Also nur in die Richtung vielleicht so ein bisschen. Aber ist jetzt auch egal.
Wir werden sehen.
Wir wollen ja auf die auf die sportlichen Aspekte gucken. Und da müssen wir natürlich auch über unseren Quarterback Russell Wilson reden. Wie habt ihr ihn gesehen? Also für mich war es irgendwie sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr in Richtung Licht und Schatten. Waren richtig schöne Würfe wieder dabei. Alles in allem, aber wieder jetzt nichts Spektakuläres. Tobi, was meinst du? Wilson wieder einigermaßen in alter Form oder fehlt noch irgendwas?
Ja, Wilson spielt so ein bisschen Beamten-Footballer momentan.
Also, das ist ein schöner Vergleich.
Das ist sehr solide, das ist ohne Fehler, auch wieder ohne Turnover, was ich ja so als großen Punkt gesehen hatte, dass er das wieder in den Griff kriegen muss, weil das ja wirklich verheerend war. Ist jetzt dann mit 22 Completions bei 31 Würfen, 32 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das ist okay, das ist wahrscheinlich bei einem Spiel gegen die Eagles, gegen diese Eagles einfach auch in Ordnung und völlig ausreichend. Aber so dieses Level von Anfang der Saison, das ist noch nicht da. Ich weiß auch nicht so richtig, ob man das dauerhaft bräuchte, weil da auch die Defense jetzt so einen Schritt nach vorne macht. Aber bei Wilson, da habe ich einen höheren Maßstab, weil wir ja alle sehen, dass er viel mehr kann. Und deswegen wirken solche normalen Leistungen halt auch immer sehr normal oder fast unterdurchschnittlich bei ihm. Und ja, aber es ist irgendwie keine große Kritik an ihm. So eine kleine Metrik, die ich noch anbringen wollte, da Henry ja heute fehlt, so ein bisschen Vertretung machen. Er hatte im Spiel gegen die Philadelphia Eagles einen EPA von 0,01, also quasi gegen Null, und sein Saisonschnitt war 0,215. Also das ist schon quasi klar unter seinem Durchschnitt und irgendwie etwas wenig.
Carson hatte mehr, oder? Beim Lauf?
Chris Carson hatte ein EPA von 0,69. Als Running Back, das ist schon exzellent.
Bestätigt, Laufspiel wichtiger als Passspiel.
Ja. Gut, dass Henry heute nicht da ist.
Auf den Punkt wollte ich hinaus.
Analytics mit den eigenen Waffen geschlagen, so einfach kann es gehen.
Ja, okay. Nein. Ja, aber deswegen, also kein Grund zur Sorge, er ist wieder stabilisiert. Wenn man da auch noch mal ein bisschen mehr sehen würde von Wilson, wäre ich sehr begeistert. Das hat aber auch für mich ein bisschen was mit dem nächsten Thema auch schon zu tun, mit dem offensiven Playcalling. Das auch wieder irgendwie, es wirkte nicht rund, es wirkte wenig kreativ. Die vierten Versuche hat Jonas schon in der allgemeinen Einschätzung kurz angesprochen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, also das haben wir alle schon besser gesehen. Das gefällt mir irgendwie bisher so gar nicht. Ich habe jetzt auch keinen fundierten Take dazu oder sowas, aber das war leider nicht so viel.
Nee, also vor allen Dingen ist es halt immer schwierig, wenn sowas bei vierten Versuchen dann passiert, so unüberlegte Playcalls, dann hört man dann auch ganz schnell wieder die Sprüche, oh Mensch, warum spielt man den denn aus? Man nimmt doch das Field Goal oder punte doch lieber oder was auch immer. Und man muss halt immer wieder sagen, in solchen Situationen dafür zu gehen, ist eher die richtige Entscheidung. Klar, kommt immer so ein bisschen auch auf die Umstände an. Aber oftmals macht es tatsächlich Sinn oder ergibt es dann tatsächlich Sinn, auch den vierten Versuch auszuspielen. Nur weil es dann mal nicht funktioniert, heißt es nicht, dass die Entscheidung falsch war. Aber die Playcalls, die da beim vierten Versuch teilweise gewählt wurden, der Jet Sweep, bei dem Metcalf dann als Receiver ein Defensive End blocken sollte, das ist dann einfach schlecht geplant, schlecht ausgeführt. Also klar, Metcalf ist eine Maschine, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Er ist kein Tight End, er ist kein gelernter Blocker. Klar, muss es auch als Receiver drauf haben, aber ja, diese Receiver sind nicht darauf ausgelegt, Defensive Linemen zu blocken. Und dann kam er eben durch dieser Jet Sweep auf David Moore wurde dann eben im Keim erstickt. Prinzipiell, wenn dieser Block geklappt hätte, sähe es weiter ganz gut aus. Also dahinter kam nicht mehr so viel. Also prinzipiell vielleicht, die Idee war nicht schlecht, aber dann eben das Personal mit Metcalf auf der linken Seite als Blocker gegen den Defensive End, das ist einfach ein Mismatch. Und ja, das hat so nicht gut funktioniert. Ich habe gerade im Kopf gerade der zweite, vierte Versuch, der auch misslungen ist. Was war das für ein
Play? Da ist Russell Wilson gesackt worden.
Ach ja, oh Gott, ja, das war auch sehr merkwürdig.
Aber ich habe noch die schönste Statline des Spiels, habe ich zu David Moore, weil du ihn gerade angesprochen hast. Also ich habe hier gerade nochmal geguckt. Er hatte ein Rushing Attempt für ein Yard, hat drei Bälle zugeworfen gekriegt, hat die alle drei gefangen, also 100% Catches für minus 6 Yards und einen Touchdown. Das finde ich schon bemerkenswert.
Das sind die wenigsten Yards die je ein Receiver gefangen hat mit einem Touchdown. Also,
echt? Okay.
Ja, Touchdown minus 6 Yards. Also, also für ein Thailand wäre das ein erfolgreicher Fantasy-Tag. Receiver eher Mangelware. Aber gut, Touchdown war wichtig. Fade Route in der Endzone.
100 pro.
Auch nicht sonderlich kreativ, dieser Play Call, aber hat funktioniert. Und David Moore somit dann. Ich glaube, die Führung war das der, ich glaube, das war der erste Touchdown, oder?
Das waren die ersten Punkte, ja, nachdem.
Genau, das 7-0 hatten wir dann, also 6-0 beziehungsweise. Und ja, Chris Carson würde ich vielleicht einmal noch kurz erwähnen wollen, mit einem richtig geilen Lauf zum Touchdown. In Derrick Henry-Manier hat er drei Leute quasi auf seinen Schultern mitgenommen. Chris Carson ist einfach ein unglaublich geiler Runner. Auch wenn wir immer wieder betonen, dass Running Backs nicht zählen, nicht wichtig sind, etc. Aber Chris Carson hat einfach eine super Vision, setzt gute Cuts und hat trotzdem so einen physischen Laufstil, der es ihm erlaubt, dann auch mal nach Kontakt nochmal ordentlich Yards zu machen. Und sowas ist eben auch wichtig. Sowas brauchst du tatsächlich dann auch mal im Spiel der Seahawks, weil andere Running Backs, wir haben es gesehen, die kriegen das einfach nicht hin. Also egal, ob du da dann Travis Homer stehen hast oder DJ Dallas, die sind einfach nicht physisch genug, ähnliche Läufe dann einfach mal zum Ende zu bringen. So, die wären dann eben nach dem ersten Kontakt gestoppt worden und dann hätte man sich wieder was Neues überlegen müssen. Und vor allen Dingen, wenn du Probleme mit dem Playcaller hast, ist es dann doch ganz angenehm, wenn ein Running Back den einfach aus 15 Yards reinläuft. Und an der Stelle auf jeden Fall eine kleine Erwähnung am Rande, auch wenn Carsons Einsatzzeit noch etwas begrenzt war, aber das war auf jeden Fall wieder ein richtig starker Touchdown, mit dem er sich da zurückgemeldet hat.
Ja.
Gut. Soweit, so gut. Habt ihr noch Takes zum Spiel gegen die Eagles? Wie kann man das alles jetzt bewerten? Also waren die Eagles einfach scheiße oder wie würdet ihr das einschätzen?
Die Eagles sind schlecht, die Seahawks waren solide, Arbeitssieg, Pflichtsieg, Haken drunter. Ich glaube, viel mehr habe ich dazu nicht.
Ja.
Da das klingt kann ich zu 100% zustimmen. Also so hätte ich das auch formuliert.
Perfekt. Dann wäre das unser Recap und wir kommen gleich zum nächsten Team der NFC Least und sprechen jetzt über das Spiel gegen die New York Giants.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, die New York Football Giants führen in der NFC East mit einem Rekord von 4-7. Das wäre, by the way, in der NFC West mit Abstand der letzte Platz. Also, ich glaube, die 49ers, wo sind die jetzt? Sind die bei 6-6? Oder bei, nee, Quatsch, die hatten ja auch schon eine Bye. Also müssten sie bei 5-6 sein, glaube ich. Jedenfalls auch die.
Die 49ers sind bei 5-6, ja.
Ja, genau. Gut, also dann nicht mit Abstand letzter Platz, aber in der NFC West wären sie hinter den 49ers auf einem imaginären fünften Platz. Sprich, die Tabellenführung sollte einen da absolut nicht von der Leistung der Giants absolut nicht ablenken, zumal zwei Siege der Giants auch gegen das Washington Football Team kamen, das ebenfalls aus dieser Division entspringt und ein weiterer Sieg gegen die Eagles. Also das war alles jetzt nicht besonders überzeugend, was die Giants bis jetzt so abgeliefert haben. Trotzdem wollen wir uns ein bisschen natürlich mit ihm beschäftigen und ganz wichtig natürlich, Quarterback Daniel Jones wird aller Voraussicht nach ausfallen und ehemals Redskins-Legende Colt McCoy wird starten. Tobi, du hast ja wunderbar Hey to the Redskins hintergeschrieben. Du bist ein großer Fan, nehme ich an.
Ja, ich bin ein ganz großer Fan des Washington Football Teams.
Ja, nee, von Colt McCoy auch.
Auch. Ja. Alles.
Das ist doch ein Playmaker, oder nicht? Ja, Colt McCoy war nie richtig schlecht, will ich sagen. Also er war immer einer der besseren Backups, würde ich tatsächlich sagen. Also hat relativ selten gespielt, aber wenn er da mal ran musste, dann war es meist einigermaßen solide. Ist schon natürlich im NFL-Quarterback-Vergleich unterdurchschnittlich, klar. Aber er hat jetzt selten so richtig gespielt wie die letzte Graupe. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass da ein totaler Vollversager gegen die Seahawks spielt, der nicht weiß, wie man einen Ball wirft. Also Colt McCoy sollte man da schon ernst nehmen. Aber ich bin zumindest froh, dass es Colt McCoy ist und nicht Daniel Jones, weil da fällt auf jeden Fall diese Rushing-Upside weg. Jonas, was hast du zu den beiden zu sagen? Also Colt McCoy, Daniel Jones, für dich eine Suppe oder macht es schon einen Unterschied jetzt für die Seahawks, wer am Sonntag startet?
Also es macht auf jeden Fall schon ein Unterschied für mich, obwohl Pete Carroll gestern in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, also es ist jetzt nicht so, als ob man da jetzt einen Kyler Murray dann durch einen Peyton Manning ersetzt. Also da wollte er Peyton Manning jetzt, was seine Mobilität angeht, jetzt nicht so richtig ans Bein pinkeln, aber das war der Vergleich, den er gebracht hat. Wie du schon sagtest, die Rushing Upside bei Daniel Jones fällt natürlich weg. Er ist nach dem Ausfall von Saquon Barkley im zweiten Spiel der Saison mit Kreuzbandriss der Leading Rusher der Giants mit 403 Yards. Das ist natürlich ein Faktor der wegfällt. Im Passspiel ist er mir noch sehr, sehr roh, macht teilweise noch einige Fehler. Und deshalb kann ich da schon so ein bisschen den Vergleich zu Colt McCoy sehen. Klar, auch der ist solide, aber der reißt jetzt sowohl auf dem Boden nicht alle Bäume aus und auch durch die Luft. Bin ich mir jetzt trotz der mittlerweile verbesserten Seahawks Secondary nicht bange, dass der die Seahawks da komplett auseinandernehmen wird.
Nee, also ich muss auch ehrlich sagen, selbst mit Daniel Jones wäre das ein Pflichtsieg. Also so arrogant muss man jetzt einfach mal sein als Seahawks-Fan. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Also die Seahawks sind haushoher Favorit und Daniel Jones wird alle Voraussicht nach nicht spielen. Das heißt, wir haben es mit einem Backup zu tun. In einem Team, das man, wenn man nett ist, als durchschnittlich talentiert beschreiben kann. Also ich sehe hier wenig Faktoren, die dafür sprechen könnten, dass das Spiel spannend wird. Einziger Faktor natürlich, dass die Seahawks einfach nicht in der Lage sind, ein Spiel deutlich zu gewinnen. Also ja, es ist halt wirklich die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, dass es wieder knapp wird, weil die Seahawks nicht in der Lage sind, die Führung auszubauen. Aber so alles andere, ja, genau, zu nett oder zu faul, weiß ich auch nicht. Ihnen fehlt dann so ein bisschen dieses Chiefs- oder Patriots-Gen, ja. Die dann einfach nochmal 30 draufpacken, wenn sie schon mit 20 führen. Und das ist bei den Seahawks gefühlt nie so gewesen. Ich kann mich zumindest an wenig deutliche Siege der Seahawks erinnern.
Super Bowl 48.
Ja, da hat man sehr asozial direkt nach der Halbzeit, ich glaube zu 0 Führung und dann direkt Punt Return, Kickoff Return von Percy Harvin. Ja, also das war ein bisschen gemein. Dann haben sie wahrscheinlich auch gesagt, okay, das können wir jetzt nicht mehr so krass fortführen und seitdem gibt es keine klaren Siege mehr. Ja. Also von daher, wie gesagt, ich sehe wenig Möglichkeiten, wie das schiefgehen könnte. Trotzdem wollen wir natürlich so ein bisschen in die Matchups reingehen. Tobi, was hast du dafür für Matchups gefunden, die für dieses Spiel wichtig werden können?
Ja, ich würde gerne Talent versus Talent. Ihr habt es ja schon schön angesprochen. Für mich ist das Seahawks-Roster eigentlich auf jeder oder fast jeder Position talentierter als das New York Giants-Roster. Und damit ergeben sich dann auch die ganzen anderen Mismatches. Und da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Wenn dein Quarterback Russell Wilson heißt und der Quarterback Colt McCoy oder Daniel Jones auf der anderen Seite, dann musst du dieses Spiel gewinnen, egal wie hoch, egal wie schlecht deine Defense ist oder was auch immer, du musst dieses Spiel irgendwie gewinnen und was anderes zählt da gar nicht. Und wenn ich da schon wieder so ein Gegurke am Sonntagabend sehe, dann drehe ich diesmal, glaube ich, durch, weil eigentlich bin ich einer von der ruhigen Sorte, aber diese Division ist desolat und für mich gibt es da nicht, beim Cowboys-Roster bin ich so ein bisschen, dass sie einfach unter ihren Möglichkeiten spielen, weil ich denke, dass die talentierter sind als das, was da gerade steht. Aber bei den Giants sehe ich das einfach nicht. Und das soll auch kein böses Gebäsche sein gegen dieses Team. Aber du musst dieses Spiel gewinnen. Wenn du es mal höher gewinnst, und ich sehe jetzt auch von solchen Tipps ab, wie zum Beispiel letzte Woche gegen die Eagles, da sind wir ja alle mal ein bisschen mutiger geworden.
Ja. Das ist auch ganz schlecht gealtert.
Das ist ganz schlecht gealtert. Einfach irgendwie gewinnen und keine Ausrede. Wenn dieses Spiel verloren wird, dann ist meine Stimmung Sonntagabend oder Montagmorgen am Nullpunkt. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Das war so das Erste, was ich vorwegschießen würde.
Ja. Ja, also wenn man das Talent suchen möchte bei den Giants, dann würde ich es tatsächlich momentan eher noch in der Defense verorten. Die Giants sind die Nummer 10 Scoring-Defense, das heißt, sie lassen die zehntwenigsten Punkte zu und können mittlerweile auch ganz gut Druck generieren. Also Nummer 7 Defense in Pressures per Dropback, also sind schon in der Lage, den Quarterback ein bisschen unter Druck zu setzen. Haben mit James Bradbury einen unglaublich guten Cornerback, einer der besten dieses Jahr, möchte ich meinen. Da wird auf jeden Fall interessant werden, glaube ich, ob Bradbury dann die ganze Zeit bei DK Metcalf bleibt oder ob er so ein bisschen rumgeschoben wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein nettes Matchup wird, Bradbury gegen Metcalf, und dann kann man mal schauen, ob man endlich neben Ramsey noch einen Cornerback findet, der DK gewachsen ist. Und ja, vielleicht sehen wir dann mal wieder ein bisschen mehr Tyler Lockett, wenn Bradbury es schafft, Metcalf so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
Wenn du gerade Druck ansprichst, ja. Weiß einer vielleicht gerade, was mit Brandon Shell ist aus dem Stegreif, weil das wäre dann zum Beispiel auch, denke ich, eine relativ wichtige Position, wenn er wiederkommen würde. Weil
also ich glaube,
der war ja der Ersatz, der war ja jetzt im Spiel gegen die Eagles, das war wirklich nicht gut.
Nee, also bei Pro Football Focus stand er noch nicht in der Startaufstellung für das Spiel.
Pete Carroll hat gestern auch nichts zu ihm gesagt, wenn ich hatte mir die Pressekonferenz angeguckt. Deshalb hängt das, glaube ich, noch so ein bisschen in der Luft. Aber es sahen die so aus, als ob sie mit ihm planen würden. Aber hundertprozentig kann ich das nicht sagen.
Ja, das wäre zum Beispiel relativ wichtig, weil das ist schon einer der besten Free Agent Signings, glaube ich, in der ganzen Schneider-Carroll-Ära, würde ich fast sagen. Und eine Rückkehr gegen ein Team, was jetzt immer besser Pressure generiert. Ich glaube, da können wir Brandon sehr, sehr gut gebrauchen.
Ja, also hier steht auch nicht wirklich was Aktuelles. Ich kann mal eben kurz den Injury Report aufrufen. Da steht er unter Did Not Participate. Also keine Überraschung, aber mehr weiß man jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er nicht spielen wird. Und ja, da muss man sich darauf einstellen, dass über rechts dann ein bisschen mehr Druck kommt. Aber ja, wie gesagt, Giants schon in der Lage, Pressures zu erzeugen. Da muss Wilson auf jeden Fall gucken, dass er den Ball ein bisschen schneller los wird und das dann dementsprechend an den Druck anpasst. Jonas, hast du noch Matchups, die wichtig werden könnten für das Spiel?
Du hattest es gerade angesprochen mit dem Ball schnell los werden. Da hatte ich noch ein so ein Matchup aufgeschrieben, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Beziehungsweise was jetzt so ein bisschen in den Fokus rücken könnte nach der Verletzung von Greg Olsen, ist das Thema Will Disley. Der ist eigentlich prädestiniert davon, meiner Meinung nach, diese kurzen, schnellen Pässe als Tight End zu fangen, weil er auch gezeigt hat in den ersten beiden Jahren, wo er dann am Ende leider mit zwei grausamen Verletzungen gestoppt wurde, dass er genau diese Qualitäten mitbringt. Und da könnte ich vielleicht auch so eine Chance sehen, dass er gegen die Giants mehr involviert wird, wenn Brian Schottenheimer seinen offensiven Gameplan entsprechend anpasst. Und dann trifft er auf der anderen Seite eigentlich für mich, du hattest James Bradbury angesprochen, einen mit der besten Verteidiger, finde ich, bei den Giants ist Linebacker Blake Martinez. Den sie vor der Saison von den Green Bay Packers als Free Agent geholt haben. Der hat bisher auch eine ganz starke Saison gespielt. Also er gehört neben Bobby Wagner mittlerweile schon im 13. Spiel der Saison zum 100-Tackle-Club, also steht jetzt bei 101 Tackles und ist für mich so jemand, der diese Aufgabe übernehmen könnte, also Will Disley als vielleicht Ziel, auserkorenes Ziel von Russell Wilson in diesem Spiel so ein bisschen zu decken. Also laut PFF hatte ich mal geschaut, hat er in der Coverage eine Note von 72,2 im Moment und damit gehört er in dem Bereich zu den Top 20 Linebackern der NFL. Deshalb könnte ich mir da so vorstellen, dass das vielleicht ein ganz nettes Tänzchen geben könnte, wenn die beiden denn aufeinandertreffen.
Ja, da hätte ich aber noch was anderes zu. Ja. Ich würde nämlich einen anderen Tight End ins Rennen schicken, das wäre nämlich Jacob Hollister, den ich ja schon vor einigen Wochen einfach mal weggetradet habe, mündlich. Und jetzt spielt er immer noch in Seattle. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Aber er ist seit Woche 9, ist jetzt ein bisschen willkürlich mal rausgenommen. Er ist aber mit 19 zu 4 Targets klar der Receiving Tight End Nummer 1 gegen Will Disley und hat in der Zeitspanne natürlich auch Greg Olsen knapp, aber kurz Kopf rechnen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, auch da hat er das Target-Duell quasi gewonnen, seit Woche 9 bis Woche 11, als Olsen dann ausgefallen ist. Deswegen sehe ich da, das Matchup sehe ich, aber eher mit Jacob Hollister als mit Will Disley in Person.
Ja, leider irgendwie, ne? Also man hat ja gesehen, was Disley zu leisten imstande ist in den letzten beiden Saisons. Also eigentlich als Blocking-Titan gedraftet worden, hat er dann auf einmal doch wirklich seine Qualitäten auch im Passing-Game gehabt und Wilson hat ihn auch gesucht. Dann natürlich zweimal die Saison frühzeitig durch heftige Verletzung beendet, aber man hatte eigentlich erwartet, dass er jetzt durch den Ausfall von Olsen so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerät, aber du hast auf jeden Fall recht, Hollister kriegt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auf den kurzen Routen. Disley ja häufig auch langen Routen angespielt worden in den letzten Jahren, also vielleicht schafft man es da ja auch mal, ihn besser zu isolieren und die Stärke, die er da hat, auch ein bisschen besser auszuspielen. Also Disley eigentlich auch ein cooler Typ, von daher hoffen wir mal, dass Jonas da auch recht behält und er ein bisschen stärker eingebunden wird.
Ja, ich bin da auch
großer Fan. Wenn wir jetzt natürlich Hollister nicht mobben wollen, also über den über gute Leistung von Hollister freuen wir uns natürlich auch. Ja. Aber die Story von Disley ist halt immer ein bisschen cooler, ne? Selbst gedraftet aus Washington und ja, das ist schon eine coole Geschichte eigentlich. Aber gut. So viel von meiner Seite zumindest zum Spiel gegen die Giants. Habt ihr noch irgendwas zu benennen oder wollen wir in Richtung Ausblick und Tipps kommen?
Ich habe nichts mehr.
Von mir aus auch nicht.
Gut, dann war es das soweit zum Spiel und jetzt hört ihr gleich von uns, was man an diesem Spieltag noch alles so beachten kann und wie hoch die Seahawks gegen die Giants gewinnen werden.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Und hier wagen wir jetzt erstmal so einen kleinen Ausblick in die Division, denn zeitgleich mit den Seahawks spielen am Sonntag auch die Rams gegen die Cardinals. Also auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel. Die Seahawks sind momentan auf Platz 1, könnten durch einen Cardinals-Sieg das alles nochmal ein bisschen ausbauen. Die Rams sind ja zurzeit der direkte Verfolger. Und später in der Nacht, 2.15 Uhr in der Nacht auf Montag, spielen dann die Bills gegen die 49ers. Auch die rechnen sich jetzt noch Chancen aus, nachdem sie die Rams geschlagen haben. Also auch da vielleicht für die Nachteulen ein interessantes Spiel. Wer das Große im Auge behalten möchte, unsere ganze Conference, der kann sich dann natürlich auch Saints gegen Falcons antun und Packers gegen Eagles. Saints und Packers ja beide die direkten Konkurrenten um den First Seed, der interessant werden könnte, wenn es in Richtung Bye-Week geht, die ab diesem Jahr ja nur noch der Erstplatzierte mit einer Bye-Week durch die Vergrößerung des Playoff-Feldes. Von daher muss man da auf jeden Fall den ersten Platz erreichen, wenn man von dieser zusätzlichen Bye-Week profitieren möchte. Genau, das sind die Spiele, die wir euch ans Herz legen können. Und jetzt natürlich nochmal unsere Einschätzung, unsere Tipps zu den Giants. Ich fange einfach mal an und sage, die Seahawks gewinnen mit 24-10, einfach weil ich glaube, dass die Giants nicht viel offensiv zustande kriegen und die Seahawks aber wieder nicht in der Lage sein werden, daraus Kapital zu schlagen und da ordentlich Punkte draufzulegen. Darum wird es bei 24 bleiben, aber die Defense hält die Giants bei 10 Punkten. Tobi, was meinst du?
27-17, habe ich mir mal ausgedacht.
Mhm. Jonas?
Verdammt! haben wir unsere Gehirne quasi vernetzt. Ja. Ich hatte auch 27-17 aufgeschrieben. Dann lege ich, weil er im Moment so gut in Form ist, noch ein Field Goal von Jason Myers oben drauf und sage 30-17.
30 Punkte ist ja für Seahawks-Verhältnisse fast schon ein Blowout. würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Genau, Seahawks gegen Giants, Sonntagabend. 22.05 Uhr könnt ihr nur mit dem Game Pass schauen. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder zum Recap des Sieges gegen die Giants. Und mit dieser zuversichtlichen Voraussage verabschiede ich mich einem gewohnten Go Hawks.
Voted Jason Myers in dem Pro Bowl. Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.